Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Wir haben einen Talkgast eingeladen. Ich begrüße erstmal Andreas. Hallo.
Hallo Tim, grüß dich.
Und ich begrüße recht herzlich unseren Gast, Dr. Frank Liemand. Grüß dich.
Hallo Andreas, hallo Tim.
So, jetzt ist die Frage, wen haben wir uns da eingeladen, Frank? Ich würde dich bitten, dich einfach mal selber vorzustellen.
Das ist eine gute Frage, weil manchmal weiß ich auch, wer ich bin, werde ich euch gleich erzählen, warum das so ist. Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr. Ich bin schon kurz quasi am Zittern, weil anders als ihr beide bin ich kein Pilot, um es gleich vorwegzuschicken, aber bin irgendwie seit 25 Jahren in der Branche, aber mittlerweile merkt man nicht mehr so dolle, dass ich davon eigentlich keine Ahnung habe. Na, Spaß beiseite. Ich habe vor etwa 26 Jahren angefangen bei Eurocopter als Pressesprecher, bin eigentlich gelernter Literaturhistoriker und habe mich dann so über verschiedene Stationen auch Krisenkommunikation gelernt bei der 728, wer sich noch erinnert, Fixed Wing, über B2B-Geschäft im Fixed Wing-Flugzeugbereich bis hin zum Kampfjet-Verkauf, Eurofighter, dann recht gut entwickelt in allen möglichen Bereichen von Marketing, Politik, Sales und PR und bin seit 10 Jahren freiberuflich unterwegs als Consultant und einer meiner ersten Kunden war der Deutsche Hubschrauberverband. Seit 2019 darf ich auch, deswegen sage ich manchmal, weiß ich nicht, wer ich bin, Show Director für die European Rotor sein, unseren großen Event für die Hubschrauberei in Europa, wo ich euch beide auch kennengelernt habe in dem Zusammenhang und freue mich heute aber vor allem in der Funktion als Geschäftsführer vom Hubschrauberverband bei euch zu sein. Echt super Initiative, die ihr da habt.
Danke dir, Frank, und dank dir haben wir uns ja kennengelernt, Tim.
Ja, genau, stimmt. Eigentlich ist Frank schuld, dass es diesen Podcast auch gibt. Also ist es mehr als überfällig, dass du auch
Gast bist.
Ja. Ja, doch. Ach, doch. Komm. Ja, ja. Da haben wir uns das erste Mal getroffen.
Ihr beide auch? Mhm. Ach, das ist nicht wahr. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich kenne, ein früherer Personaler hat mal gesagt, im Leben trifft man sich immer zweimal, in der Luftfahrt mindestens dreimal. Muss man auch mal gucken, dass man zu jedem nett ist. Sollte man sowieso sein, finde ich. Aber das finde ich ja jetzt wirklich großartig.
Ja, 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 du siehst, ne? Also sowas wie eine Messe wie die European Rotors, wo alle, die mit der Hubschrauberei zu tun haben, irgendwie hinkommen. Da ergeben sich echt gute Synergien und nicht nur bei so Messen ergeben sich Synergien, auch Verbände sind dafür ja ganz gut. Und du hast es eben erwähnt, du bist seit langem beim Deutschen Hubschrauberverband. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe es ja auch schon in unserem Vorgespräch gestanden, ich weiß gar nicht so wirklich, was der Deutsche Hubschrauberverband ist. Ich kenne den Namen, aber dadurch, dass ich lange in dieser Polizeibubble gelebt habe, Polizeifliegerei, kann ich damit gar nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht die Leute da draußen auch noch nicht. Mach mal ein bisschen Werbung, erzähl uns mal ein bisschen, was der Deutsche Hubschrauberverband ist.
Das mache ich sehr gern. Ist natürlich erschütternd, sage ich, dass du uns noch als Verband noch nicht kennst oder gekannt hast. Uns gibt es tatsächlich, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, aber nur als Einleitung, 65 Jahre, wir feiern Jubiläum. Wir sind der Verband für die gewerbliche Hubschrauberfliegerei in Deutschland. Es gibt noch den Deutschen Hubschrauberclub, die machen ein bisschen so mehr in dem privaten Bereich, aber wir kümmern uns vor allem um das gewerbliche Fliegen. Unsere Mitglieder sind Industrie, also sprich Hersteller, Airbus um zu nennen, Zulieferer, aber vor allem eben die Operator, also sprich die Dienstleister. Wir haben einen kleinen Claim, der, wenn ich das sagen darf, auf mich zurückgeht, Biene der Luftfahrt, und das zeigt so ein bisschen, wie wir uns sehen. Wir setzen uns nämlich wirklich für den Hubschrauber als Biene der Luftfahrt ein, weil wir finden, der Hubschrauber ist das fliegende Mittel, das wirklich alles machen kann, immer im Dienst der Gesellschaft, aber gar nicht so wahrgenommen wird, vielleicht manchmal wie wir als Verband, für seine Dienstleistungen, sei das Schutz der kritischen Infrastruktur, sei das Befliegen von Offshore-Windparks, um dort die Versorgung sicherzustellen, sei das, Tim, bei dir, Polizei, ne, Katastrophenschutz und Co. Und dementsprechend braucht es eine Stimme dafür, die sind wir. Und daneben natürlich auch Markt und Service, da sprechen wir sicherlich auch noch gleich darüber.
Ja, ja, super, das ist, also es ist so wie die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront, ne? Es gibt die einen, die kümmert sich mehr so um die Privatfliegerei, ihr seid mehr für das Business zuständig und wie du gesagt hast, total wichtig, was Hubschrauber für die Infrastruktur von uns allen machen können, was wir da alles leisten können. Und Biene der Luftfahrt hat mich jetzt gerade sofort gecatcht, weil unser Rufname ist ja Hummel. Also wir sind enger beieinander, als ich bis jetzt immer gedacht habe.
Es wird immer gefährlicher hier, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, also wir fanden das sehr plakativ, um mal, wie man so schön neudeutsch sagt, catchy darzustellen, was geht. Also vor allem Biene als wirklich positiv besetztes Nutztier. Immer wenn ich zur Aero fahre, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen, fahre ich immer an den blühenden Apfelbäumen vorbei, weil das ist ja gerade im Frühjahr und dann denken wir auch immer, ne, keine Bienen, keine Äpfel. Und bei uns auch so, keine Hubschrauber täglich im Einsatz, die man aber wirklich nicht sieht. Wir haben so gesagt, alle 3 Minuten startet ein Hubschrauber bei uns in Deutschland. Man kriegt es eigentlich nicht mit, wofür. Und es ist wirklich wenig. Dagegen wehren wir uns auch, wobei das auch unsere Kunden sind, dieses ich umgehe den Stau und fliege nach Nizza, um dort Austern zu essen. Sondern es ist wirklich ganz viel im Dienst der Gesellschaft. Und warum gefährdet? Ähnlich wie die Bienen, bei uns sind es nicht die Valrhona-Milbe, sondern eben eine Überregulierung, vielfach Gesetzgebung, allgemeiner Flugplatzzwang, aber auch vielfach eben dieses Nichtverständnis, dass eben Fixed Wing, also Flächenflugzeuge und deren Gesetzgebung gerade für Piloten was komplett anderes ist als Hubschrauberfliegen, was ihr genauso gut wisst.
Ja, genau, da sind wir halt leider doch etwas weniger, ne? Und aber wie du auch gerade schon angesprochen hast, sowas wie ein Flugplatzzwang, das kann man bei Flugzeugen ja irgendwo nachvollziehen, weil die halt eben entsprechend nicht auf dem Fleck landen können. Bei Hubschraubern ist das ja wieder eine ganz andere Sache. Aber beim Flugplatzzwang, habe ich auch gehört, arbeitet die auch so ein bisschen mit dran, dass wir da vielleicht nicht mehr so lange so streng limitiert sind.
Ja, die politische Arbeit ist natürlich ganz wichtig und der allgemeine Flugplatzzwang. Andreas, liebe Grüße an deinen Seniorchef Klaus Germann. Ist ein Thema, das die HeliFlight seit Jahren, Jahrzehnten beschäftigt. Der ist historisch bedingt. Im Übrigen, der kommt aus der Zeit, als wir eben hier von Besatzungsmächten in Deutschland diktiert wurden. Und man hatte schlicht und ergreifend Angst, dass da zu starke Spionagetätigkeit stattfinden kann, wenn Hubschrauber irgendwo unkontrolliert landen. Das ist also wirklich ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist auch, wir in Deutschland, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sind das einzige Land, die das hat. Und wir nehmen damit, wir stutzen eigentlich der Biene die Flügel, weil wir ja eben das, was der Hubschrauber kann, überall starten und landen, wirklich diese Fähigkeit eigentlich nehmen. Die einzige Ausnahme ist ja die berühmte Gefahr bei Leib oder Leben. Das heißt, die Luftretter, die dann eben an der Autobahn landen können oder auch am Krankenhaus, wenn sie eben einen Patienten gerade aufgenommen haben. Aber ansonsten gilt, du musst im Vorfeld dich bei demjenigen, dem das Land gehört, eine Landeerlaubnis einholen und nimmst dir damit völlig die Möglichkeiten, die der Hubschrauber eben hat. Das ist ganz klar. Dagegen gehen wir, was heißt gehen an? Also wir bemühen uns darum, dass der endlich mal entfällt und steter Tropfen hüllt den Stein. Aber wir haben das ein oder andere auch durchaus erreicht. Also es ist nicht so, dass wir wie Don Quixote immer nur gegen Windmühlen kämpfen.
Finde ich super, Frank. Ich bin extrem gespannt, was dabei rauskommt, weil ich finde es auch unfassbar schade, dass einfach immer mehr Gesetze obendrauf immer schwieriger. Es wird absichtlich, muss man leider sagen, den Piloten einfach schwerer gemacht, obwohl es überhaupt nichts bringt. Teilweise in den Bundesländern ist es schon so, und das auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass sie sagen, Privatpiloten lassen wir überhaupt nicht mehr außenlanden. Also normalerweise kann ich es ja beantragen, dass ich irgendwo außenlanden möchte. Und angenommen, ich möchte, weiß ich nicht, auf irgendeiner Wiese mal landen. Das ist ja von jedem Hubschrauberpiloten mal das Ziel, außerhalb vom Flugplatz zu landen. Dafür mache ich ja Pilotenschein und dann bietet sich das vielleicht an, das mal zu irgendwo für irgendeine Wiese zu beantragen. Da gibt es Bundesländer, die sagen, nö, wir erlauben das generell nicht mehr. Ohne eine Begründung, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, das wäre gefährlich an dieser Stelle oder so. Und das finde ich einfach schade, dass da von oben einfach so runterdiktiert wird, macht er einfach nicht mehr, ja. Es ist schade.
Ja, und ich finde es total super, Frank, du hast am Anfang gesagt, du bist kein Pilot. Und trotzdem hast du es verstanden, hast dich da reingedacht, hast viele Jahre in der Luftfahrt gearbeitet. Und es heißt ja immer so, ja, ihr Piloten, ihr wollt ja einfach nur überall landen und so. Aber es ist halt auch schön, von jemandem zu hören, der eben kein Pilot ist, der trotzdem genau sieht, was wichtig und richtig ist und wo man dran arbeiten kann. Also vielen Dank dafür von der Seite eines Piloten.
Ja, das ist immer das Pro und Contra. Ich habe das auch damals in meiner Kampfjet-Zeit gehabt, wenn ich als Nicht-Pilot dann eben den Vertrieb gemacht habe, dann kamen natürlich so die Experimental Test Pilots und da wisst ihr nochmal, was ist nochmal eine ganz andere Schnack, wie man Neuschattler sagt. Dann sagt er, du bist der falsche Vertriebsmann. Sag ich, warum? Ja, du hast ja keine Ahnung davon. Sag ich, deswegen bin ich der Richtige, weil 99% der Leute, die mir gegenüberstehen, haben auch keine Ahnung. Also Vertriebs machst du im Kampfjet-Bereich über Politik, über breite Öffentlichkeit und Co. Und ich denke, bei uns auch im Hubschrauberbereich ist es oft so, du musst Sachen ganz einfach darstellen können und sozusagen simplifizieren, um auch eine größere Aufmerksamkeit zu holen oder auch mal Leute mit an Bord zu holen, die vielleicht nicht so dran gedacht haben. Und Piloten unterstellt man dann möglicherweise dann, ja, ihr habt ja nur eure eigenen Interesse, ne? Ihr wollt es ja nur schön haben. Und das, ich glaube, das ist eine ganz gute Balance, aber wir brauchen natürlich euer Feedback von den Unternehmen und von den Piloten, um zu wissen, wofür wir uns einsetzen können. Ich denke, um mal ein Thema aufzumachen, Flugplatzzwang, Public Interest Sites, das war so mein Einstieg, ob man das vielleicht nochmal kurz vertiefen wollen, 2014, das war auch eine Riesengeschichte, wo wir tatsächlich sehr erfolgreich waren.
Wir müssen kurz erklären, uns hören ja ganz viele zu, die noch nicht unseren Podcast so lange hören, weil Tim und ich, wir hatten es schon mal erklärt. Was ist denn, Frank, kannst du das erklären, was ein Public Interest Site ist?
Ja, jetzt wollte er mich challengen, gell? Aber das kriege ich gerade.
Sonst erkläre ich es, kein Problem, Frank.
Es gibt nach § 6 zugelassene Landeplätze. Die müssen gewissen Anforderungen erfüllen, die ihr noch besser kennt als ich. Also Hinderniskulisse, Kat-A und so weiter, ne, rausgehen. Und Public Interest Sites sind diejenigen, die sozusagen Landeplätze im öffentlichen Interesse sind, wo dann der Hubschrauber eben auch landen darf, auch wenn er eben nicht, wenn dieser Landeplatz nicht den entsprechenden Anforderungen erfüllt. So, das war eigentlich damals ein Versuch, auch über eine europäische Gesetzgebung Landeplätze zu retten. Und wir haben dann erschreckend festgestellt, dass wir rund 1000 in Deutschland an Krankenhäusern hatten, die alle darauf nicht vorbereitet waren und die wir schlicht und ergreifend verloren hätten. Und da haben wir 2014, da bin ich geholt worden, gefragt worden, so als Consultant, wie würdest du das denn machen? Was kann man denn da tun? Und dann haben wir einen Tag des Hubschraubers damals auf der ILA in Berlin gemacht, haben uns die Judith Rakers als prominente Moderatorin geholt. Ne, man braucht ein bisschen Awareness, auch wieder jemand, der sich nicht mit der Branche auskennt, aber der bekannt ist und man sagt, Mensch, da musst du mal zuhören. Haben dann zu einer Pressekonferenz eingeladen und haben dann mal erzählt, was passiert, wenn dem so ist und das so weitergeht, und dann ist das ein Dominoeffekt geworden, dann haben sich die Krankenhäuser aufgeschaltet, die Krankenhausgesellschaften, da ging es nämlich wirklich dann auch um den Erhalt von Krankenhäusern in strukturschwachen Gebieten, was eigentlich passiert, wenn keine Hubschrauber mehr anfliegen können. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass der damalige Verkehrsminister, Herr Dobrindt, gesagt hat, nee, Achtung, wir lassen die Landeplätze schön an den Krankenhäusern und wir machen daraus Public Interest Sites. Da gab es dann eine Arbeitsgruppe, die dementsprechend das erstellt haben. Und um eins noch zu sagen, was ihr vorhin meintet, schade, auch immer Druck auf Piloten. Die Piloten wurden dann zum Teil ja aufgefordert zu sagen, ob der Landeplatz jetzt so, wie der gestaltet wird als Public Interest Site, okay ist. Und da habe ich dann gemeint als Artfremder, also die Diskussion klingt für mich so, als ob ihr einen Fernfahrer fragt mit seinem Lastwagen, ob der über die Brücke fahren darf, ob das so passt. Also ist es eigentlich immer richtig, den Druck da so auf die Piloten zu geben, anstatt Landeplatzdesigner und sonstige zu nehmen? Ich weiß nicht, wie ihr das an der Stelle seht.
Oh, da bin ich sofort vollkommen bei dir. Wenn ich da nur dran denke, was es an Fato und allen möglichen Dingen gibt, die rein mathematisch berechnet werden, und wie du sagst, dann wird auf einmal der Fahrer, der Pilot gefragt, kannst du mit deinen 40 Tonnen eben über diese Brücke fahren? Ja, die sieht ganz stabil aus, aber genau. Ob das passt, das müssen andere Leute, das müssen Statiker bestimmen. Ne? So. Und genauso ist es da auch. Da müssen halt die Fachleute das Ding bauen und mir sagen, wenn du in jedem Profil reinkommst, dann ist das safe oder eben nicht. Und die Freiheit, ob das jetzt 35 Fuß sind oder 50 Fuß, das kann ich schätzen, aber weiß ich's. Und genau dafür müssen halt eben die Experten ran.
Ja, und ich glaube, da haben wir wirklich einerseits was erreicht, aber wollen den Ball auch weiter zurückspielen und sagt, nee, also das muss, die Krankenhäuser sagen natürlich, also wir ziehen uns den Schuh nicht an, ne? Ich bin Krankenhaus, ich bin kein Luftfahrtunternehmen oder geschweige denn ein Flughafen, aber irgendjemand wird es machen müssen. Wie dem auch sei, da waren wir wirklich, glaube ich, recht erfolgreich. Wir haben einige andere schöne Kampagnen. Ich glaube, wir sprechen mal über H60, so ein klassisches Thema, das aus der Flächenfliegerei kommt, ne? Immer zwei Leute im Cockpit, die sitzen sollen, um sicherzustellen, wenn dem Älteren was passiert, dass dann nicht irgendwie auf einmal im Cockpit gar nichts mehr geht. Und da ja vor allem Luftrettung auch zum Personentransport gehört, man da ansagen, ja, also wieder typisch von der Fläche auf den Hubschrauber-Einsatz übersetzt. Also das gilt dann für euch auch. Und Doppelcockpit in der Luftrettung hätte bedeutet, dass die zusammenbricht, weil das ist unbezahlbar. Und da haben dann unsere Mitglieder, vor allem die Luftrettungsunternehmen, ADAC, DRF und andere, Heliflight auch mal eine Studie angesetzt, um zu sagen, es gibt kein größeres Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Effekte bei über 60-Jährigen, die sind, und das wisst ihr wieder besser als ich, ihr seid so engmaschig gesundheitlich getestet. Und das konnte man dann, jetzt klopfe ich nochmal hier auf Holz, eigentlich so weit durchbringen, dass wir dann Ausnahmegenehmigung haben. Und jetzt sieht es so aus, ob das jetzt endgültig als Gesetz festgelegt wird. Und wir hoffen dann natürlich auch in den anderen Bereichen, also nicht nur Luftrettung, sondern Arbeitsflug und Co.
Ja, ich muss ja auch dazu sagen, sorry, wenn ich so sage, das haben sich wieder Leute ausgedacht, die... Was soll ich dazu sagen? Ich heb gerade die Hände, ja. Weil man muss sich das mal vorstellen. Ich bin Fluglehrer. Ich darf, bis ich 100 Jahre alt bin oder sogar noch älter, Fluglehrer sein. Ich darf also in die gefährlichste Zone eindringen sozusagen. Ich darf einem Fußgänger das Fliegen beibringen, die Notmanöver, alles. Ja, solange ich mein Medical habe, darf ich Fluglehrer spielen und sei es mit 95. Und jetzt frage ich halt, was ist größer? Das Risiko, dass ich mit 95 noch jemanden Notmanöver beibringe oder dass ich einen Rundflug mache von A nach B, einmal im Kreis mit einem Passagier von 15 Minuten. Ja, und das darf ich aber mit 60 nicht mehr, diesen Rundflug machen, der total einfach gestaltet ist. Aber Fluglehrer, die gefährlichen Sachen, das darf ich machen, solange ich will. Und das passt einfach nicht von der Relation her, dass man einfach sagt, mit 60 darf der keine Passagiere mehr befördern. Ja, deswegen ist es so...
Was soll ich dazu sagen? Ja. Kennst du den Witz, ne? Häng ihn unten dran, dann ist es Außenlast, dann darfst du es wieder machen.
Ja, ja. Dann ist es wieder Luftarbeit und dann geht es wieder.
Ganz genau. Weißt du?
Das ist also wenn er drin sitzt, angeschnallt ist, alles ist sicher, dann darf ich nicht. Häng ich ihn unten dran oder ist er Flugschüler? Alles super. Ja, das passt in den Relationen nicht, dass man das versteht als Pilot und sagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Und wie du so schön gesagt hast, es gibt ja mittlerweile Studien, die sagen, mit 60 nimmt das Risiko im Fliegen nicht zu, schon gar nicht, weil wir sowieso alle halbe Jahr beim Fliegerarzt sind. Gut. Also ich hoffe, dass sich da jetzt was ändert auf großer Ebene, weil das einfach ein Thema ist, was sehr, sehr schade ist und da nicht an die Piloten gedacht wird dabei.
Ja, das ist ganz klar eben wirklich die Aufgabe eines Verbandes, sich dafür einzusetzen und wie schon erwähnt, es geht darum, klarzumachen, dass, ich sage immer, der Hubschrauber nur durch Zufall in der Luft sich befindet und eigentlich ja grundsätzlich immer das ist, was du gerade brauchst. Also ich will jetzt nicht den Begriff des Schweizer Taschenmessers überstrapazieren, ne, aber er kann eben ein Katastrophenschutzmittel sein, er kann eine Polizei in der Luft sein, er kann Holz transportieren, aber er ist per se eben nicht ein Linienflieger, der von A nach B fliegt, wie wir ja schon besprochen haben, sondern eigentlich immer dort eingesetzt werden soll, wo er gerade gebraucht wird. Das sind ja diese unfassbaren Vorzüge dieses genialen Gerätes.
Und es macht viel Spaß.
Oh ja. Ich sage ja immer, ich schaffe es in jedem Simulator innerhalb von 2 Sekunden das Ding auf links zu legen beim Start. Da bin ich großartig. Aber ich fliege wahnsinnig gern mit. Bin auch schon in vielen mitgeflogen. Gerade letztes Jahr einen traumhaften Flug über Halbkomer See gehabt auch. Das Einzige, wo ich es jetzt dann mal angefangen habe, da sprechen wir nachher, glaube ich, auch noch drüber, das Ding ein bisschen besser zu verstehen, war wirklich mit unseren Freunden von Heli NRW. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagt mit Loft Dynamics und
Virtual
Reality. Ah, okay, habt ihr schon gesprochen, genau. Mhm. Und weil da gibt es so ein bisschen gemischte Feedback, wie das so das Thema ist, Environmental, wie heißt das jetzt genau, dass du eben seasick wirst, so, ne? Weil ein bisschen schwer mit der Brille, habe ich von ein paar Piloten gehört, aber für mich war das fantastisch. Ich habe lange in der Schweiz gelebt, war in Bern ansässig, kannte den Flughafen der Bombe, einmal die Woche reingeflogen, damals bei der Jet-Kampagne, und dann haben die mich da in eine Kadri, glaube ich, war es, reingesetzt. Und dann hat mich, liebe Grüße, Robby Jansch von Heli NRW dann durch den Flug geführt und sagt, ja, langsam, wir steigen. Und das war sensationell. Und das ist, glaube ich, für mich wirklich so ein, um die Angst zu nehmen, da also auch in der Simulation zu lernen, das war großartig, wirklich.
Ja, absolut. Also da gibt's, wer es hören will, bei uns die Folge. Deswegen, wir wollen gar nicht so viel ablenken auf den VR-Simulator. Aber ich bin großer Fan, so weil ich das rausgehört habe, Andreas auch. Es gibt super Möglichkeiten damit. Das ist ein ganz neues Feld, ein ganz neues Gefühl. Es ist the next step, the next evolution step in der Simulation. Und wer da mal mehr zuhören will, kann sich die andere Folge VR-Simulatoren gegen Full Flight von uns anhören. Kann man nur empfehlen. Ist wirklich ein tolles Gerät und auch, ja, von mir aus auch. Hallo Robby, hallo Hedi NRW, ich weiß, ihr hört uns. Liebe Grüße.
Frank, jetzt ist es ja so, ihr kümmert euch ja nicht nur um die Firmen, die bei euch Mitglied sind, sondern man kann ja auch als Pilot, so wie ich zum Beispiel, Mitglied bei euch werden, weil ihr bietet ja auch eine ganz tolle Geschichte an für Piloten, die nebenher Fluglehrer und Prüfer sind, ne? Kannst du da was zu erzählen?
Ganz genau. Also wir sagen immer, wir sind Stimme, darüber haben wir jetzt gesprochen, Markt und Service. Markt noch ganz kurz. Ne? Wir sind natürlich schon da dafür, dass man auch Hubschrauber mal gucken kann, wo brauche ich den dazu, dann hole ich mir den. Oder auch wenn immer im Verband selber sagt, Mensch, ich würde mal gerne mit dem und dem Unternehmen ins Geschäft kommen, das bieten wir an, aber eben vor allem Service. Service-Dienstleistungen haben wir mehrere. Du sprichst jetzt beispielsweise die Fluglehrer-Weiterbildung an, aber auch die Versicherung. Wenn man freier Fluglehrer ist, nicht die Kasko, aber vor allem eben Personenschäden, die da normalerweise nicht abgedeckt sind, wenn du eben nicht in deinem Unternehmen die Fluglehrertätigkeit ausübst, sondern als Freier. Und da, glaube ich, gibt es keinen anderen Verband, der das zu diesen Konditionen macht, weil die Kosten für eine Mitgliedschaft, eine Einzelmitgliedschaft, sind sehr gering bei uns. Kriegst noch das Rotorblatt dazu geschickt und bist dann sofort automatisch in einem Rahmenvertrag mit drin. Was ich schon glaube, ist eine gute Geschichte. Ansonsten haben wir noch mehrere Weiterbildungen im Jahr. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, unser Peer-Support-Programm, ne?
Erzähl's ruhig.
Ist denn das bei euch auch? Ihr habt das bei Heliflight, weiß ich, beim Polizeidienst, weiß ich nicht. Also geht ja leider alles immer auf den Germanwings-Absturz zurück. Und in dem Fall ging es darum, dass man einheitlich für Unternehmen so eine Art Ombudsleute findet, die im Zweifelsfall, wenn es eben Piloten nicht gut geht und der psychische Probleme hat, sich an jemanden wenden kann. Das ist natürlich schwierig, wenn das der eigene Vorgesetzte ist. Das können ja Depressionen oder sonst was sein. Und ich glaube, der eine oder andere weiß, auch unseren Hörern vielleicht, wie das ist, wenn man in einer Lebenskrise ist und schon das Aufstehen am Morgen schwerfällt oder sonst irgendwas. Und dann, man muss aber performen. Und wie gehe ich mit so einer Situation um? Größere Unternehmen, die richten sich dann eben sowas selber ein, aber unsere Kleinen, ihr wisst es selber, und gerade die meisten Unternehmen sind Betriebe mit 4, 5 Hubschraubern, wirklich kleine mittelständische Unternehmen, die können sich nicht ein eigenes Programm aufbauen. Das heißt, wir haben gesagt als DHV, wir machen eine eigene Hotline, die ist 24/7 scharf. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man sich sofort hinwenden kann. Wir haben dazu einen Aviation Psychologist, die Dr. Bettina Schleit, die macht dann eine Einführung in unser Peer-Support-Programm. Und im Anschluss, wenn es wirklich jemandem nicht gut geht, kann der bei der Hotline anrufen, wird zu Peers durchgestellt, die dann ihn beraten. Alles natürlich komplett anonymisiert. Da haben wir ein klares Firewall-Prinzip zwischen den normalen Aktivitäten des DHV und eben diesem speziellen Peer-Support-Programm und kann sich da wirklich aktive Hilfe holen, auch von Piloten, was ich auch gut finde, die möglicherweise gar nicht in seinem eigenen Betätigungsfeld sind, um da mal eine Sicht von draußen drauf zu machen. Und ja, das gibt's alles, wer bei uns Mitglied wird im DHV.
Toll. Also ich bin schon zu 65% mindestens eher, also ich will nicht 75 sagen, weil in der Fliegerei ist 75 ja schon immer bestanden, aber ich bin kurz davor, das Formular zu Ende auszufüllen und zu unterschreiben, um bei euch Mitglied zu werden.
Die 10% kriegen wir noch im Verlauf des Podcasts. Ja?
Spätestens zur Aero machen wir den Sack zu, Frank, dann.
Ja, total, klar.
Wenn ich Mitglied werde, wie viele Mitglieder habt ihr denn eigentlich so?
Also wir haben 100 Mitglieder, wobei natürlich die Unternehmen, wir sagen immer, bei den Unternehmen sind die Piloten mit dabei, es sei denn eben, der will jetzt wirklich hinter diesen Mantel schlüpfen, der Versicherung, dann sagen wir bitte Einzelmitgliedschaft dazu, aber wir sind immer so rund 100 Mitglieder, Tendenz eher steigend, freut uns sehr. wir haben eigentlich fast alle AOCs bei uns in Deutschland mit drin, was gut ist. Wir sind, ich meine auch das, ne, wir sind immer noch, glaube ich, so das zweitgrößte Betreiberland in Europa mit rund 300 und Hubschraubern zivil zugelassen. Ist schon ein starker Markt und freut uns natürlich, dass wir da auch ein dementsprechendes gutes Bild hier von der gesamten Hubschrauberei in Deutschland, von eben, wie ich gesagt habe, Windparkversorgung bis Alpenfliegerei unten zeichnen können.
So, und nach heute, wenn die Leute den Podcast gehört haben, habt ihr mindestens 150 Mitglieder. Also eins habt ihr schon mal mehr mit mir. Und alle, die uns hören, können wir nur aufrufen. Ihr habt gehört, was der DHV so alles macht, alles tut für uns, so im Hintergrund, was wir gar nicht so wirklich mitkriegen, was ich ja zugeben musste selber. Aber tolle Sachen, muss ich echt sagen. Gerade, also jetzt für mich persönlich, ist die FI-Versicherung natürlich auch sehr interessant. Mhm. Aber auch die H60, da werde ich ja auch irgendwann mal hinkommen. Von daher,
Chapeau. Naja, es ist so, ohne, dass wir wissen, was gebraucht wird, können wir nicht sagen, was wir tun sollen oder umgekehrt. Ne? Also wir brauchen den Input der Piloten, wir brauchen den Input der Unternehmen, um zielgerichtet Politik beziehungsweise Arbeit machen zu können. Und jetzt leite ich mal ganz charmant hoffentlich weiter auf unseren nächsten Punkt, Branchentreff Aero, wo ihr beide ja auch sein werdet und euch und euren Podcast vorstellt. Und wir als Hubschrauberverband die Halle B5 bestücken. Mittlerweile das 2018 haben wir angefangen, zwei Covid-Pausen hatten wir. Dieses Jahr mit einer sehr, sehr schicken Halle. Ich glaube 18 bis 20 Hubschrauber werden wir da sein. Eine Weltpremiere dank Heliflight. Alle fünf in Produktion sich befindlichen Maschinen von Robinson werden da sein. Ich habe den Kurt Robinson gerade auf der Heli-Expo gesprochen und gesagt, Kurt, hast du schon mal alle fünf gehabt? Und er sagt, warte, das ist ja die Raven, die Dings, die Kerle. Ernsthaft? Nee, hat man noch nicht. Haben wir gleich eine Videomessage aufgenommen. Heli NRW wird da sein mit dem schon erwähnten Loft Simulator. Da kann man wirklich nur alle einladen, das mal zu probieren. Hillsborough ist da, Heli Transair, Flugschulen reinschnuppern, wirklich die Chance mal ergreifen, sich anzugucken. Nachwuchswerbung, wir trommeln wie verrückt. Wir haben unsere eigene Bühne dort in der Halle. Man kann den Heuss Simulator sich von der Windensimulator von DRF anschauen. Leonardo ist das erste Mal da, glaube ich, mit einer AW 109. Also wer in Deutschland sich Hubschrauber angucken möchte auf einer Messe und das am schönen Bodensee vom 17. bis 21. April, ich denke, die Aero ist der richtige Ort. Tim, ich glaube, du bist das erste Mal da, oder?
Ich bin wirklich tatsächlich das erste Mal da, ja, das ist richtig. Bisher habe ich es nie geschafft. Letztes Jahr bin ich kurz vorher abgezogen worden, weil wir in Düsseldorf ein großes Event hatten, wo ich arbeiten musste aus der Luft. Sonst wäre ich letztes Jahr das erste Mal da gewesen. Jetzt habe ich das Glück, dieses Jahr das erste Mal da zu sein. Und ich freue mich sehr, euch beide da auch zu treffen und auch viele von unseren Hörern zu treffen.
Und man kann auch richtig gut einfliegen, ne?
Ja, braucht der Tim nur noch einen Hubschrauber. Die sind auch günstig bei euch bei der Polizei, habe ich gehört.
Die sind total günstig und die stellen wir auch gerne tagelang irgendwo ganz weit weg von zu Hause hin.
Aber 18 Hubschrauber ist schon viel. Also ich meine, ich war ja früher sehr viel auf der Aero. Dann in den letzten zwei, drei Jahren war es ja auch dank Covid ein bisschen schwieriger. Aber 18 Hubschrauber ist schon toll.
Wir hatten 2019 hatten wir eine sensationelle Halle und da hatten wir richtig, es war so, über ein paar Jahre haben Hubschrauber einfach keine Rolle gespielt. Dort Segelflieger sehr stark. Also es ist ja, manche sagen so, das kleine Oshkosh, ich weiß nicht, wem der was sagt, Oshkosh ist also die größte General Aviation Messe. Also ich war noch nicht da, aber es muss gigantisch sein. Und die Aero hat ja sehr, sehr erfolgreich so einen General Aviation Markt besetzt. Also kommen wirklich Leute und kaufen sich so ähnlich wie auf einer Autoshow ihre Flugzeuge, was ja klasse ist. Und der Roland Bosch ist immer an mich herangetreten von der Messe Friede, sagt, Mensch, wir müssen was machen zusammen mit Hubschraubern, könnt ihr euch nicht vorstellen, ins Verband. Und das Paket hat absolut gestimmt für uns. Man kann da schön Werbung für sich selber machen, auch über ein sogenanntes Branchengespräch, das dort gemacht wird. Wir kriegen eine Top-Halle eben inklusive unserer eigenen Bühne. Die Messe macht da wirklich einen tollen Job für uns. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, wir können da wirklich Nachwuchswerbung betreiben. Die European Road, das ist natürlich eine andere Geschichte, da sind wir sehr froh, eine klassische B2B-Messe jetzt auch zu haben, die natürlich auch eben dann über jetzt regionale oder ich sag mal nationale Grenzen hinaus Werbung für die Hubschrauber macht. Aber als Branchentreff für uns in Deutschland ist es das, wo sich wir als DHV am meisten engagieren. Naja, und dieses Jahr jetzt eben, wo wir 65 Jahre werden, wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich nochmal ein besonderer Grund, da mal richtig Gas zu geben. Da sind wir echt froh, was wir da auf die Beine stellen.
Voll. Ja, Aero ist schon eine schöne Sache.
Absolut. Kann man hier noch sagen. 65 Jahre, also 1959 seid ihr gegründet worden, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Das ist so, und ich habe jetzt gerade in unserer Festschrift zum 60., die gerade für mich die Vorlage ist, um dann die 65. zu erstellen, geguckt. Da muss ich jetzt fast mal nachlesen, aber ich gebe es jetzt nur zum Besten. Am 4. März, also vor 2 Wochen, tatsächlich haben sich 1959 Generalmajor AD Erich Hampel, Professor Heinrich Focke, ich glaube, da klingelt es bei allen Hubschrauberbegeisterten schon, ne, FW 61, so der erste gebrauchsfähige Hubschrauber, und Sergei Sikorsky, Sohn von Igor Sikorsky, also wirklich klingender Name, und andere, in Bonn getroffen, um die Deutsche Gesellschaft für Hubschrauberverwendung und Luftrettungsdienst zu gründen. Ja, Wahnsinn. Also waren schon klingende Namen, die damals dabei sind, sind wir ein bisschen stolz. Wir sind wirklich einer der ältesten Verbände in dem Bereich in ganz Deutschland. Aber noch nicht rentenbereit, ne? Age 60. Wir wollen weiter Gas geben. Sprich, wir brauchen natürlich neue Mitglieder, wir brauchen eine Verjüngung. Darüber müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen. Verbandsarbeit ist ganz, ganz wichtig. Heute in Gesellschaften, wo wir viel online machen, wo viel auf sich geguckt wird, immer wichtig, auch junge Leute zu haben. Deswegen finde ich so eure Initiative mit Podcast auch sensationell. Wir haben, wenn du sagst, neue Mitglieder, ich hoffe, ich habe nachdem auch neue Follower, weil wir haben einen Instagram-Account, Hubschrauberverband, den ich natürlich besser betreiben müsste. Mein Sohn rollt immer die Augen, wenn er sagt, come on, Dad, mach mal ein bisschen mehr Content. Aber ich gebe zu, das ist nicht mehr so ganz meine Welt, aber ich sehe schon immer selber, wenn ich dann so Bilder während der Aero oder sonst wo zeige, wo Hubschrauber einfliegen, dann kommen dann schon so, fliegen die Herzchen. Wir sind schon was, wo man immer wieder dann Zuspruch bekommt. Und ja, wir wollen jetzt eine neue Homepage machen, müssen den Verbandsbereich neu aufstellen, ein paar neue Tools integrieren, dass man zum Beispiel, wenn wir Webinare machen, dass man die gleich online im Mitgliederbereich sieht. Das muss ein bisschen moderner werden, keine Frage. Das nehmen wir jetzt zum 65. als Anlass in die Hand. Und dann haben wir für unsere Mitglieder im Oktober dann eine schöne Veranstaltung in einem Hotel, wo ich natürlich ein Hotel aussuchen musste, wo man landen kann. Gibt's nicht viele in Deutschland, aber wir haben ein sehr schönes gefunden. Da mache ich gerne mal Werbung an der Stelle. Das ist das Mark Aurel in Bad Göggingen. Und da können bis zu, glaube ich, 5 oder 6 Hubschrauber direkt daneben landen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, weil Tim, da gehe ich ja fest davon aus, dass du bis dahin Mitglied bist, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das lasse ich mir nicht entgehen.
So. Den Druck weiter erhöhen.
So, und kannst natürlich auch gerne mit dem Hubschrauber kommen, wenn es deinen Dienst erlaubt.
Schauen wir mal. Siehst du mal. Frank, jetzt hast du, wir hatten es ja Aero angesprochen, und dann gibt es ja noch eine andere tolle Messe, da hast du schon mal was zu gesagt. Ich habe nämlich von unserem letzten Stand das Schildchen aufgehoben. Da steht European Rotors drauf. Kannst du kurz unseren Hörern erklären, was ist denn der Unterschied, wenn die auf eine Messe gehen wollen? Die hören, haben vielleicht sogar schon mal gehört, es gibt eine Aero, es gibt eine European Rotors. Was ist denn da der Unterschied eigentlich in den Messen? Kann man da überall vorbeigucken? Oder wovon habe ich denn am meisten eigentlich?
Also die Aero ist natürlich ganz klar eine General Aviation Messe, die sich eben mehr und mehr auch mittlerweile auch in den Bereich B2B und B2C entwickelt und wir eben als Hubschrauber dort auch eine gewisse Komponente stellen, die ja eben vor allem wieder das Gewerbliche auch in den Vordergrund stellt oder Flugschuldenaspekt, und European Rotors deckt schlicht und ergreifend die komplette Bandbreite der Hubschrauberindustrie ab, das heißt also getragen von der Industrie. Einzigartiges Konzept im Übrigen wird von einem europäischen Hubschrauberverband, also unserem Dachverband, der EHA und der EASA, unserer Regulierungsbehörde, die in Köln sitzt, zusammen gemacht. Es gibt sonst keine Messe, wo eine staatliche Behörde, also der Regulator, sich da wirklich auch zeigt und offen ist für Diskussionen, natürlich für Safety Promotion, aber auch um eine Diskussion, beispielsweise man sagt, also hier, wir haben hier eine klare Überregulierung, und ich sage immer, das Wichtigste ist, dass wir hier so einen Dreiklang hinbekommen. Industrie, Anwender und Regulator sitzen wirklich zusammen und besprechen die entsprechenden Themen, natürlich um Safety Promotion zu machen, aber auch zu sagen, Leute, so geht's nicht weiter, das und das müssen wir ändern. Ja, da ist die Industrie gleich und umgekehrt. Ich glaube, wir haben da wirklich was sehr, sehr Schönes geschaffen. Mittlerweile bereite ich mit unserem tollen Team HAI, mittlerweile VAI, unsere Mitorganisatoren, die 4. Edition vor. Dieses Jahr sind wir in Amsterdam. Und letztes Jahr waren wir in Madrid und davor 2 Jahre eben in Köln. Und wir steigen extrem. Also wir haben, letztes Jahr waren wir 5.300 Besucher, 230 Aussteller im Covid-Jahr, 160, wobei das war, dass wir 2021 die erste Messe geschafft haben, da war jeder echt happy. Das war so das erste Get-Together. Mhm. Und wir haben ein großes Konferenz- und Weiterbildungsprogramm dort auch und wirklich, das ist die Fachmesse für alle, die gewerblich, aber auch privat sich mit Hubschraubern beschäftigen. Wir haben auch Training Zones, wo wir für PPLer, also die mit der Private License, sich dahinstellen wollen und mal gucken. Viel Hands-on, das ist uns ganz wichtig, dass man wirklich miteinander sich austauscht.
Ja, und es gab auch einen Students Day, ne, für interessierte junge Leute, die sich da mal informieren konnten, was überhaupt so möglich ist.
Ganz richtig, wir machen einen eigenen Career Day, weil wir eben, wisst ihr, wir haben überall Nachwuchssorgen, der Personalmarkt ist leer, vor allem noch nach Covid, es ist Wahnsinn, wo die Leute alle hingegangen sind. Wir müssen schauen, dass wir die nächste Generation begeistern von Piloten, aber auch Mechanikern, Ingenieuren, Talenten, also dementsprechend machen wir einen Career Day am letzten Tag der Messe eigentlich immer und wir haben auch freien Eintritt am letzten Tag der Messe. Das heißt, also da kann man dann, wer nach Amsterdam fahren möchte, frei sein. Aber wir kommen ja auch wieder nach Köln. Wer jetzt, sage ich mal, hier eher in Deutschland machen möchte. Ja, wann? Ja, Andrea.
Ja, ja, ich frage mich auch.
Natürlich top secret. Ne? Aber ist nicht mehr lang hin, sage ich mal. Ja. Also das Prinzip ist einfach, oder die Idee ist, dass wir, und das finde ich hat großen Charme, dass wir mit der Messe über ganz Europa wandern, damit die einzelnen Länder sich auch mal vorstellen können, was so deren Hauptschwerpunkt ist. Und letztes Jahr haben die Spanier einen Wahnsinnsjob gemacht. Nochmal Shoutout, wie man so schön neudeutsch sagt, an das ganze spanische Team von Ateide, so heißt der spanische Verband dort. Die haben natürlich den Hauptfokus auf Firefighting gesetzt, weil die natürlich mit Waldbrandbekämpfung quasi das ganze Jahr zu tun haben und auch mal zeigen, wie man es machen kann. Das ist so eine der großen Themen, dass immer bei uns in Deutschland nur, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, Tim, Polizei und Bundespolizei und Bundeswehr gerufen werden und wir haben 20 verdammt gute ausgebildete Hubschrauber, ausgestückte Hubschrauber, also ausgestattete Hubschrauber und die Piloten dazu hier, die das könnten. Aber wenn es nicht in der Leitstelle hinterlegt ist, dann darf der nicht gerufen werden. Und in Spanien ist es ganz anders. Und da sind die ganz klar Best Performer. Und da können wir da auch mal zeigen, so hier, bitte Europa, so wird's gemacht. Bitte auch in Deutschland übernehmen. Holland, ein bisschen kleinere Markt, aber sehr stark im Offshore-Geschäft. Da werden wir sehr, sehr hübsche Sachen machen, so rund um das Thema Survivability. Mal gucken, was passiert eigentlich, wenn Floats hochgehen? Wie mache ich da überhaupt? Was passiert? Oder wie muss ich meinen Survivability-Anzug anziehen? Was kann ich da falsch machen? Also da werden wir viel Spaß haben wieder zusammen. Und dann geht's wieder irgendwann nach Köln und noch durch andere Städte in Europa, überall, wo halt Hubschrauber einen guten Markt haben und wo man eine schöne Messe machen kann.
Finde ich total toll, finde ich total stark, weil es ist so ein bisschen, wenn du ins Disneyland fährst oder in Europapark, da hast du auch so verschiedene Themenbereiche und genau das, was du sagst, ist total toll. Natürlich ist es ein bisschen umständlich. Ich komme jetzt aus Köln, für mich war es natürlich einfach. Ich fahre einmal über den Rhein und stehe in der Messe. Aber es war auch toll, nach Madrid zu fliegen und sich das genau eben mal so anzugucken, wie die Spanier arbeiten, die das dann hauptsächlich beeinflusst haben. Ich freue mich nächstes Jahr auf unsere holländischen Kollegen, mit denen wir auch sehr eng in NRW zusammenarbeiten. Bin ich sehr gespannt, wie die Messe wird. Und es ist einfach immer wieder ein ganz tolles Get-Together, finde ich. Ich habe da viele tolle Kontakte geknüpft, euch beide kennengelernt. Und ich kann nur jedem empfehlen, der noch nicht da war. Aero werde ich danach empfehlen wahrscheinlich, wenn ich da war. Aber European Rotors ist auf jeden Fall für Leute, die mit der Hubschrauberfliegerei gerade kommerziell zu tun haben, eigentlich das Nonplusultra gerade.
Wobei, Tim, das stimmt nicht. Du bist nicht über die Brücke gefahren. Der erste Besuch war anders.
Ja. Stimmt, mein erster Besuch war anders, wo wir uns das allererste Mal gesehen haben, richtig, da warst du Flugbetriebsleiter und die Polizei musste ja mal gucken, ob das Helipad, was dort installiert wurde, auch richtig war, deswegen sind wir mal kurz reingekommen und haben nach dem Rechten geschaut, das stimmt, ja.
Das stimmt, ja.
Das war ein starker Auftritt, da freue ich mich auch sehr, weil eure Maschine macht schon was her, wenn man das sagen darf. Ne? Also vorher hatte, also wir lieben alle Hubschrauber, das ist ja keine Frage, aber da waren dann so ein paar Robinsons, die mal reingewunken haben. Und dann kamt ihr mal mit schwererem Gerät, richtig schön ausgestattet. Ich glaube, Winde war auch alles dran und Pipapo und Kamera und Co. Ja, war ein sehr schöner Auftritt, hat uns auch echt gefreut, dass ihr da vorbeigeguckt habt.
Und ihr habt eine tolle Lackierung,
das muss man sagen. Ich finde ja auch, sieht wirklich stark aus.
Ja. Ja, da hat Airbus gute Arbeit geleistet, muss man sagen, bei dem Polizeidesign.
Ach, hat Airbus das gemacht, nicht ihr?
Wer es im Endeffekt gemacht hat, es gibt ja so ein einheitliches Polizeidesign, was sehr viele Polizeieinheiten haben. Die Serben haben es, glaube ich, die Baden-Württemberger haben es. Wir haben es ein ganz kleines bisschen abgeändert, weil wir dann doch wieder so ein bisschen individueller sein wollten. Aber vom Grunde her, die Linienführung ist ja überall gleich und ist sehr einfach wieder zu erkennen in Europa.
Ich finde es schön.
Punkt.
Schöne Runde. Genau, lassen wir jetzt mal so stehen. Das stimmt eigentlich. Super. Das heißt, egal welche Messe man sich eigentlich als Besucher aussieht, es gibt ja auf jeden Fall was Spannendes zu sehen. Bei der Aero hat man noch einen Vorteil, da kann man sich auch noch jede Menge Flugzeuge angucken. Das funktioniert natürlich dann bei der European Rotors nicht, da geht es wirklich rein um Hubschrauber. Aber insgesamt, Frank, muss ich schon sagen, ihr habt da echt sowohl auf der einen Seite als auf der anderen Seite was Tolles geschaffen und auch der DHV, ich versuche das Thema immer so ein bisschen zu pushen, weil es gibt einfach so viele junge Piloten, die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, was das ist. Da versuche ich das Thema immer so ein bisschen zu platzieren, dass es auch wichtig ist, dass man da irgendwie Mitglied wird, weil wir brauchen einfach eine Interessensvertretung in diesen oberen Etagen. Das können wir als Pilot nicht leisten. Ich habe keine Zeit, bei der ASA mir irgendwelche zukünftigen Gesetzestexte mit Vorschlägen durchzulesen oder eben auch irgendwelche, weiß ich nicht, hier und da Veranstaltungen zu besuchen. Dafür brauchen wir Leute, die da richtig Lust drauf haben und denen das Spaß macht und uns dabei unterstützen. Und da möchte ich eigentlich auch dir, Frank, und deinem ganzen Team danken, dass ihr da so unsere Interessen vertretet als Piloten, weil wir sind echt eine kleine Branche. Das ist nicht wie beim Flugzeugpiloten, ja.
Das darfst du jetzt nicht zu laut sagen und wie heißt das schön, Gott sei Dank hört uns ja gerade keiner zu, wo wir uns unterhalten. Nein, Spaß beiseite. Man muss das mal ganz klar auf den Punkt bringen. Ich mache relativ lange schon Politik. Politik interessiert sich vor allem, also Politik versucht immer weniger, sich für Einzelunternehmen einzusetzen. Stichwort, das darf ich zum Beispiel auch befüllen, ein sogenanntes Lobbyregister, in dem man eingeben muss, bis hin, wenn wir uns schriftlich an einen Bundestagsabgeordneten oder Mitglied der Verwaltung wenden, muss ich alles im Lobbyregister aufführen. Aber Verbandsarbeit ist natürlich da, aber Politik schaut auf allem, auf wer meldet sich da. Ist es eine ganz kleine Nische? Sind da viele Arbeitsplätze vielleicht davon betroffen? Und welchen Wert hat das Ganze? Und es gab so eine, ich nenne das immer Goldgräberstimmung vor ein paar Jahren, was so das Thema Drohnen angeht. Und da haben wir so, ich sag mal, jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz klar die Signale bekommen. Ja, also im Drohnenbereich sehen wir viel größere Wachstumschancen als bei euch. Also warum sollen wir uns jetzt für die Hubschrauberei so stark machen? Also es war der ein oder andere Politiker. Und wenn man dem dann natürlich sagen kann, nee, Moment. Also wir haben hier schon, wir sprechen ja auch von großen Industrien. Also neben euch als Piloten haben wir natürlich mit Airbus und anderen Unternehmen Schwergewichte bei uns, die so viel Arbeitsplätze auch darstellen. Und da sind wir natürlich auch froh, dass wir solche Messen wie European Rotors haben, um mal klarzumachen, wir reden hier von einer Branche, die eben vor allem auch indirekt so eine Bedeutung hat. Denn um jetzt nochmal auf das Thema kritische Infrastruktur und Co. zurückzukommen. Ohne Hubschrauber keine Energiewende, eben Ausbau der Windparks. Das sind ja die ganzen Stromunternehmen, die da hinten sind. Wir haben ja gesehen, was passieren kann in den letzten 2 Jahren. Es kann mal eine Pipeline unter See kaputt gehen. Es kann aber auch eine Pipeline, die über Land läuft, kaputt gehen, ja. Oder es gibt Stromleitungen, die geschützt werden müssen und. Also es hängen immer so viele Kunden mit dran, die eigentlich auch irgendwo ein Arbeitsfeld oder ich sag mal beschäftigt mit abbilden, die durch die Hubschrauberei, sag ich mal, leben oder mindestens maßgeblich unterstützt werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir euch alle haben, um dann auch das nötige Gewicht zu haben, um zu gucken, dass wir beispielsweise im unteren unkontrollierten Luftraum weiterhin, heißt es, bemannte Luftfahrt first, ne?
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist natürlich was uns allen so ein bisschen im Schuh drückt, was da jetzt von der Politik teilweise sehr stark vorangetrieben wird. Thema Flugtaxen, wenn ich da jetzt drüber überlege, was die da versuchen, was sie da etablieren wollen. Das sind alles schöne Utopien in meinen Augen, aber ob sich das durchsetzen wird, zumindest nicht mit dem, wie sie es momentan versuchen, denke ich. Also das sind Ideen, die sind toll, aber das ist mehr Fiktion?
Es gibt zwei Bereiche, ich stimme dir da völlig zu. Das eine ist, wir sagen immer, komplementäre Nutzung von Drohnen für Hubschrauberbereich. Ich sage mal, also in Zukunft wird man sicherlich Trassenkontrolle, Pipeline-Kontrolle nicht mehr ausschließlich mit Hubschraubern machen, sondern auch mit Drohnen. Und da sage ich immer, bitte, liebe Hubschrauberunternehmen, denkt, dass ihr eigentlich Logistiker seid und Serviceanbieter. Da kriege ich dann immer ganz böse Blicke nach dem Motto, nein, wir sind ein Hubschrauberunternehmen, mein Papa war schon Hubschrauberpilot und ich bin's auch wieder. Da fällt aber dann das eine Markt- oder andere Marktsegment weg, Stichwort Beispiel Luftbild. Ne? Das ist mittlerweile 95% machen eben Drohnen, weil es günstiger ist. Das andere, was du erwähnst, da sage ich immer, wenn ich von Journalisten gefragt werde, was halten Sie denn von Luftpraxis, sage ich sehr viel. Ach, gerade Sie als Verband. Sage ich, ja, weil die gibt es seit 50 Jahren und heißen Hubschrauber. Und dann, oh. Ja, ist so. Also ein Hubschrauber ist, wenn gewollt, nichts anderes als ein Lufttaxi. Gibt's wunderbare Verbindungen. Ich durfte auch einmal in Manhattan, einmal um die Freiheitsstadt rumfliegen und dort in einem der Downtown Airports landen. Bombenflug. Und Lufttaxis werden nichts anderes sein, als das im Prinzip angeblich leiser, aber wir sind jetzt alle keine Physiker, aber ich glaube, so der Downwash, also das Geräusch von den Rotoren wird nicht weggehen. Und dann geht es um das Riesenthema Haltbarkeit der Batterien oder wie lange kann ich denn wirklich fliehen. Dann haben wir Security-Checks möglicherweise, weil ich beim Auto muss ich jetzt nicht durch eine Sicherheitsschleuse, aber ich vermute beim Flugtaxi in die Stadt schon. So, das hält mich wieder auf. Wo ist dann der Mehrwert? Also das hat schon noch viele, viele Sachen zu beantworten. Und ich stelle mal die eine Quizfrage, die können wir ja hier für unsere Hörer machen. Tim, wir haben es im Vorfeld. Wie viele Landeplätze in Deutschland in Städten gibt es denn, abgesehen jetzt von denen an Krankenhäusern, die in Städten von Hubschraubern genutzt werden können? Ne?
Mir ist keiner bekannt, ehrlich gesagt. Ja. Ist so. Ich finde es auch sehr phänomenal, dass manche Behörden sagen, oh, da müssen wir einen Landeplatz irgendwie finden, für dass die darüber landen können, wo ich sage, für einen Hubschrauber kann ich Jahrzehnte kämpfen für einen Landeplatz halbwegs stadtnah. Keine Chance. Aber dann kommt eine Drohne um die Ecke, die ähnlich groß, ähnlich schwer, ähnlich laut ist. Und da geht's dann auf einmal. Und dann vertraut man dem Automaten, aber nicht dem Piloten, der das Ding da halt landen kann. Ja, das finde ich, ja.
Also ich weiß ja nicht, wie weit wir hier aus dem Nähkästchen plaudern dürfen und können. Ich sag mal, es hätte in Köln, wer kann man ja mal recherchieren, war geplant, einen Hubschrauberlandeplatz zu machen. Kalkberg, mal gucken. Wir haben dann durchaus Stimmen gehört, die gesagt, wäre schön gewesen, aber ich sag's Ihnen ehrlich, in der Politik sich für einen Hubschrauberlandeplatz einsetzen, da kriege ich sofort Anrufe von, Entschuldigung, pensionierten Gymnasiallehrern, warum der Lärm? Und wie war das bei uns, Andreas? Wir mussten sicherstellen, dass wir beim Anflug über die Rheinauen, da sind ja brütende Vögel, die nicht stören, und haben dann Studenten bereitgestellt, die weggeklatscht haben.
Ja, nicht die brütenden Vögel weggeklatscht haben, sondern einfach nur, da könnten Vögel fliegen.
Da könnten Vögel sein, und die müssen wir sicherstellen, dass wir dort, also, und das machen wir dann bei Flugtaxen nicht mehr. In dem gleichen Jahr hat die EASA eine Studie vorgestellt, was denn die Leute am meisten Angst haben, wenn dann die Flugtaxis kommen in die Städte. Und da hieß es, glaube ich, Platz 1 war natürlich wie immer Sicherheit, kann runterfallen. Und Platz 2 war schon, es könnten ja Tiere, also vor allem Vögel, in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich sage das völlig ironiefrei. Ich sage nur, so ist unsere Gesellschaft. Und ein Flugtaxi, machen wir uns bitte nichts vor. Wer das Geld hat, sich das zu leisten, wird da alleine drin sitzen wollen. Ähnlich wie ich fahre eigentlich nie mit einem Taxi vom Flughafen, vor allem nicht in München weg, weil der so weit draußen sitzt. Das ist für mich einfach unbezahlbar. Ich nehme die Bahn. Das heißt, aber wenn ich mir ein Taxi nehme, möchte ich schon alleine drin sitzen. Ganz ehrlich, sorry, wenn das jetzt irgendwie posch klingt. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die sich ein Flugtaxi leisten wollen, das dann teilen wollen. Also das wird etwas sein, was sich eine etwas besser verdienende Klientel leistet. Aber wo wollen denn die dann hin? Also in Europa?
Das ist das nächste Problem. Du hast ja den nicht, der fehlt dann wieder der andere Landeplatz. Wo willst du damit hinfliegen?
Wo will denn der hin? Also auf den Münchner Marienplatz, oder will der, also wenn ich jetzt bin in München beheimatet, oder will der nach Unterschleißheim, wo die Tech-Firmen sitzen, oder wo? Und dann machen wir dort einen kompletten Wartungsauflauf, weil dann muss die Batterie gewechselt werden. Wo parkt man die denn dann währenddessen? Und so weiter. Und nochmal was ganz anderes. ich habe mal versucht, bei einer Messe einen Zubringerdienst einzurichten. Das ist eine, wo wirklich ein Klientel hinkommt, die sich's leisten kann. Da haben wir gesagt, machen wir doch ein Unternehmen, das ich beraten habe. Wir machen jetzt mal dort einen Zubringerdienst bei Hubschrauber. Das ist doch eine coole Idee. Die trockene Antwort war, bitte nicht, ihr killt uns nur unsere Slots, die wir für die Jets brauchen.
Ja, ja.
Also,
das ist es wieder.
Das heißt, über was reden wir dann? Also wir reden nicht über die Hub-Locations, okay, alles klar. Dann reden wir über Regionale. Das heißt aber, von den Regionalen brauche ich dann wieder eine Verbindung. Das kann man alles machen. Aber also dann lande ich in Frankfurt normal und muss dann nach Frankfurt-Hahn. Wie komme ich da rüber? Wie gesagt, das Landen an großen Flughäfen ist auch sehr teuer. Ne? Das ist, treibt hin und wieder, gucke ich auch mal sowas, so ein Charterflug an. Das treibt den Preis brutal in die Höhe. Also was machen wir? Wir hatten auf der European Rotors mal eine Studie von unserem schönen Nachwuchswettbewerb Rototon. Wie kann man Mobilität vereinfachen in der Zukunft? Und da war dann deren Idee, vor deine Tür kommt in irgendeiner Form eine Box, die hat Räder drunter, da steigst du ein, kannst anfangen zu mailen und Co., dann fährt dich die Box möglicherweise zum Hubschrauber, da hängt der denn unten dran und dann wird diese Box noch in ein Flugzeug gesetzt. Finde ich einfach nett, die Überlegung, aber so wird es letztendlich irgendwie, das ist das einzige Businessmodell, das ich für sowas sehe, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und bei uns ändert sich die Sichtweise auf Dinge und wir wollen mehr Mobilität, vertikale Mobilität in Städten. Wir wären die Letzten, die Nein sagen würden, oder?
Andreas, ja, und Tim. Wir sind gespannt. Du hast eben den Kalkberg angesprochen, das wollte ich noch sagen. Ich bin dort letztens gelandet. Oh. Also es gibt diesen Landeplatz, der ist natürlich niemals eröffnet worden, weil der Kalkberg dann irgendwann abgesackt ist. Hm. Und er wäre ja auch nur eine Rettungsstation gewesen. Also er wäre auch kein öffentlich zugänglicher Außenlandeplatz gewesen. Von daher, aber ja, es gibt ihn sogar noch.
Also was anderes, wie gesagt, um das nochmal aufzunehmen, ich glaube, was schon wirklich was Gutes ist und wo wir uns als Hubschrauberunternehmen Gedanken machen drüber sollten, ist, wie gehen wir mit Drohnen um, die wir selber benutzen können. Und da sage ich nochmal, oder nicht sage ich nochmal, sondern habe ich mit dem Geschäftsführer des Befreundetenverbandes gesprochen, vom UAV Dach, der sagte, ihr habt doch einen riesen Vorteil. Ihr wisst, wie das geht in diesem Luftraum. Ihr seid die Piloten, ihr wisst, wie man das anmelden muss. Bei uns sind ganz viele dabei, die sind Vermessungsmechaniker, die haben vielleicht auch sowas mal entwickelt. Nehmt doch diesen Vorteil an. Und da werbe ich jetzt mal nochmal dafür, aber das mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, dass wir da auch als Unternehmen uns dem öffnen. Weil besser wir machen es, als es steht einer da. Ein befreundeter Pilot hat immer von dem, das kennt ihr auch, ne? Good Airmanship, ne? Wir bringen da einfach, wisst ihr viel besser darüber zu sprechen, das Know-how mit, wie man sich in der Luft da verhält. Anders als der eine Privatuser, der sagt, ach guck mal, da hat der ADAC-Heli gelandet, den filme ich jetzt mal von hinten. Ne?
Wir haben es bei uns auch, wo du das sagst, es war natürlich, bei der Polizei gibt es ja mittlerweile auch Drohnen und dann ist immer die Frage, das ist jetzt ein neuer Bereich, wo siedelt man den an? Und da haben wir als Fliegerstaffel auch sofort gesagt, hier, gebt uns den mal, wir kennen uns damit aus. Ja. Man ist dem Gott sei Dank gefolgt, das heißt, wir sind jetzt auch die Oberbehörde quasi für uns oder die Oberdienststelle für Drohnen in NRW. Das heißt, wir können das zusammen koordinieren, den Hubschrauber und die Drohne, und das ist viel wert.
Genau richtig, so muss es aus meiner Sicht sein. Ich weiß es auch aus der Polizei Bayern, die zum Beispiel jetzt sagt, bei Lawinenabgängen, glaube ich, gehen die auch mittlerweile mit den Unbemannten rein. Das ist genau richtig, auch wenn schlechtes Wetter ist, bei gucken, vielleicht sieht man ja doch noch irgendwas, oder mit Wärmebildkameras. Gibt ja auch so Projekte wie Life Seeker, die mit Handyortung, die man dann auch schon mittlerweile unter Drohnen schauen kann. Die meisten oder das große Zahl der gewerblichen Drohnenbetreiber, die sind auch okay, und die wissen, was kommt, hat der Gesetzgebung jetzt viel getan, aber wir müssen halt gucken, ne? Wir hatten zum Vorgespräch auch von diesen Laser-Pointern gesprochen, es gibt halt auch ein paar, die einfach Unsinn machen, ob absichtlich oder unabsichtlich, aber ich sag mal, anders als wenn dann ein kleiner Vogel durch den Rotor geht, wenn dann so eine DJI, eine größere, durch den Rotor geht und der erste, der runterfällt, gibt da so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich glaube BBC-Video war es, wo ein Rettungshubschrauber abstürzt und das Rotorblatt saust noch durch die Aufnahmestation. Also es ist ein bisschen, ist natürlich wild gemacht und dann fällt dem glaube ich 13-jährigen Jungen die Drohne aus der Hand. Aber ey, ganz ehrlich, Es ist so. Also wenn da was passiert in der Richtung, das ist Wahnsinn.
Es wird auch was passieren. Ja. Die Frage ist nur, wann. Es wird passieren, weil es gibt einfach, und das Thema hatten wir jetzt, glaube ich, auch im letzten Podcast, Tim, hatten wir, glaube ich, auch Drohnen, ich weiß gar nicht. Wir haben einfach im Moment wahnsinnig viele Drohnenbegegnungen auf Höhen, wo sie nichts zu suchen haben, wo wir, wie gesagt, eine Drohne, man sieht noch, dass sie da ist, und dann ist sie in dem Moment auch schon vorbei oder ins Cockpit eingeschlagen. Man hat keine Chance zum Ausweichen. Und eine DJI-Drohne reicht vom Gewicht schon aus, die Scheibe zu durchschlagen und sich in die Brust des Piloten oder des anderen Mitfliegers zu bohren. Ja, und da muss man sich einfach überlegen, es ist nur eine Frage der Zeit. Und es wird leider viel zu wenig gegen diese Leute getan, weil einfach noch so viele fliegen. Und naja, man macht nur YouTube machen und sieht schon, was die alles
fliegen. Wir nehmen jeder Fall, da muss ich auch sagen, bitte jeder Fall, der gemeldet wird oder jeder Fall, von dem man weiß, bitte gerne auch mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben da sehr, sehr guten jemand bei uns im Vorstand, der sich da wirklich perfekt auch drum kümmern kann, der ein absolutes Fachwissen hat, der auch viel mit der Politik spricht. Da muss man wirklich da konsequent nachverfolgen, und das geht eben bis, also schwere Strafen, also auf jeden Fall Entzug der Lizenz und bis hin eben dem entsprechenden möglichen Strafmaßen verhängen. Also
wenn ganz er denn klar, überhaupt eine Lizenz hat, die meisten fliegen ja ohne.
Das ist ja wieder der Punkt, den ich sage. Also die schwarzen Schafe, die erwischst du natürlich in der Regel erstmal nicht. Wer Unsinn machen will, leider kann es. Fehlt natürlich auch, Tim, ne, der Polizei zum Teil die Leute und auch die Kenntnisse. Wenn da unten einer steht, woher weißt denn du, was der gerade tut?
Den muss man erstmal sehen. Man sieht ja meistens nur die Drohne.
Richtig. Das geht immer alles so schnell. Ja, das ist kein schönes Thema. Wenn wir die Drohnen mal die jungen Wilden nennen, die sich erstens so ein bisschen finden müssen, dann komme ich wieder zurück zum Deutschen Hubschrauberverband. Mit seinen 65 Jahren sollte man vielleicht auch einfach irgendwann mal auf den jung gebliebenen Opa hören, der das schon so lange macht und weiß, wie es geht. Also von daher, zusammen kriegen wir das schon alles hin, aber es muss halt auch ein Zusammen passieren. Und dann kann es sicher werden. Aber so wie es im Moment läuft, könnte es irgendwann mal nicht so schön ausgehen. Aber das hoffen wir alle nicht.
Ich war froh, dass du mich jetzt nicht gemeint hast mit Opa, weil da bin ich noch ein bisschen weg.
Um Gottes Willen. Nein, nein, keine Angst.
Nein, das ist so, wir sind da auch in einem guten Austausch. Wir sagen aber auch tatsächlich, ich hatte neulich die Diskussion bei uns im Vorstand, wollen wir ein Unternehmen aufnehmen, das Organ und Blut hin und her transportiert hat zwischen zwei Krankenhäusern. Mensch, die würden gerne mehr in Kontakt mit unseren Hems-Unternehmen kommen. Da war die relativ, wir hatten eine vitale Diskussion. Und da war die Antwort, solange eben die auch nicht, also die ganzen Unternehmen sich so komplett der Gesetzgebung unterwerfen, auch sage ich mal, was Produktion angeht, sollten sie nicht unter unseren Verband schlüpfen, wo wir doch eine ganz klare Vorgabe haben, was Safety Standards angeht innerhalb unserer Unternehmen. Und ich kann der Argumentation durchaus Folge leisten, aber wir sind da wirklich auch, glaube ich, guter Gesprächspartner, jetzt nicht schrill, sondern mahnend gegenüber Ministerien und Co., das war eben gerade auch das Thema U-Space, dass das vernünftig eingerichtet wird, aber einer gewissen auch industriellen Nutzung, Stichwort Industrie, Drohnenstraßen zwischen einzelnen Werken wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr oder Korridoren nicht mehr wehren können, aber wie du sagst, 65 Jahre, da bringen wir doch eine gewisse Weisheit auch mit, um zum Teil da auch mal schlichtend wirken zu können.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon wieder fast eine Stunde am Reden. Das ging wieder verdammt schnell. Aber Frank, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für das Werben für den DHV. Ein neues Mitglied sitzt hier. Ich werde das definitiv werden. So. Und das machen wir einfach mal feierlich auf der Aero.
So,
das haben wir jetzt noch.
Das ist gut.
Andere kaufen Hubschrauber, Tim tritt dem DHV bei.
Dann mach halt das, was der kleine Mann kann. Ich trete dem DHV bei.
So. Und das werden wir natürlich schön auf Social Media dokumentieren, wie sich's gehört, ne?
Genau.
Nein, das, ich muss auch nochmal sagen, ich danke mich echt für die Einladung, habe mich auch richtig drauf gefreut. Ich habe sonst auch so das ein oder andere Digital Series, European Rotors Interview nennt sich das, wer das gucken mag, kann man auf YouTube finden, da saß ich mir auf der anderen Seite. Heute war es schön, dass ihr mich befragt habt. Ich finde eure Initiative super. Wir brauchen da mehr Content, mehr. Wir müssen junge Leute mitnehmen, wie man so nachsagt, macht mal ein paar TikToks, ihr Piloten habt so ein spannendes Leben. Müssen wir uns gucken. Machen wir auf der Aero, denke ich, auch ein paar hübsche Sachen. Kommt ein sehr talentierter Videograf vor Ort, der sich auch schon ganz guten Namen gemacht hat in der Hubschrauberei. Andreas kennt ihn schon von zwei European Rotors und zufälligerweise Lennart, mein Sohn, der auch dabei sein wird, der mich auch mal Social Media technisch berät, und dann machen wir da ein paar schöne Aktionen. Und ich freue mich auch auf euren Vortrag während der Aero und dann endlich auf ein physisches Wiedersehen.
Ja, sehr schön, dass du das gesagt, Frank.
Wunderbar. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, ganz besonders bei dir, Frank. Und wie du es gesagt hast, wir sehen uns auf der Aero. Und so, die anderen sind dann natürlich auch gerne gesehen. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis dann.
Danke euch.
Tschüss. Bis dann, Tim. Ciao, Frank.